10, ne?
War 10, Folge 10, ja. Willkommen zu Makro am Mikro, Folge 10 mit Rüdiger Bachmann, wie immer. Hallo, Rudi.
Hallo.
Und dem Thema Arbeitsmarkt.
Genau.
Herrliches
Thema. Ja, also herrliches Thema. Ja, also wir haben uns ja bisher so an dieser Einkommensausgabenidentität, die eben sagt, dass das gesamte Einkommen in der Ökonomie letztlich den gesamten Ausgaben entsprechen. Und beides ist natürlich das Bruttoinlandsprodukt. Und dann haben wir ganz am Anfang auch noch gesagt, dass es ja noch einen dritten Aspekt des Bruttoinlandsprodukts gibt, nämlich den gesamten Produktionswert, ja, und die gesamte Wertschöpfung. Also die drei sollen ja äquivalent sein. Ausgaben, Einkommen, Produktionswert sind eben identisch. Und bisher haben wir uns aber, wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir uns diese Produktionsseite, diese Wertschöpfungsseite eigentlich noch gar nicht betrachtet, sondern wir haben uns immer, da waren irgendwie Ressourcen da, mit denen man dann konsumieren konnte oder sparen konnte, ja. Aber so richtig, woher diese Ressourcen eigentlich kamen, haben wir uns bisher noch nicht betrachtet.
Na, die buddeln wir aus.
Ja, genau, die waren halt da, wie so Manna vom Himmel, genau, ja. Kamen die.
Hat ja lange genug funktioniert, dass wir nur an der Oberfläche rumgraben mussten, jetzt müssen wir tiefere Löcher bohren.
Genau, jetzt wollen wir halt diese Produktionsseite, mit anderen Worten die Angebotsseite der Ökonomie eben auch noch mit betrachten. Und wir wollen jetzt sozusagen in der Gleichung sozusagen dieser Einkommensausgabenidentität, wir wollen jetzt das und eben auch als Produktion interpretieren, nicht nur als Einkommen im Grunde genommen. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, wo kommt dieses Y her? Und dafür haben wir im Prinzip doch schon eine Theorie, nämlich eine einfache Produktionsfunktion. Das haben wir in der Folge, in der wir uns über die Firmen unterhalten haben, die Investitionsentscheidungen getroffen haben, haben wir schon mal eine Produktionsfunktion gebraucht. Allerdings da war das eher so ein durchlaufender Posten, damit man einen Begriff hatte, was sind sozusagen die Returns von Investitionen, also die kommen dann halt durch erhöhten Output, durch erhöhte Produktion zustande. Also, und zwar dann morgen eben. Das ist ja genau der Witz, ja. Und während die Kosten von Investitionen eben heute, und dann hast du diesen intertemporalen Trade-off. Das war aber immer noch auf der Nachfrageseite, weil da ging es hauptsächlich darum zu bestimmen, wie viel Investitionsnachfrage die Firmen an den Markt bringen werden. Und das ist eben eine nachfrageseitige Geschichte. Wenn man jetzt diese Produktionsfunktion, die spielt aber eben auch auf der Angebotsseite eben eine große Rolle, wenn man sich die betrachtet, dann hat die immer so eine Funktion oder das ist immer so ein Ausdruck wie, also je nachdem, wie viel Produktionsfaktoren man da reinstecken will, aber typischerweise steckt man da rein in der einfachsten Betrachtung Kapital und Arbeit. Also das hat man so aus dem alten marxistischen Gegensatz dann irgendwie übernommen. Klar, da kann man auch noch Land reinstecken und andere, aber zunächst aber
ist
mal.
Das, ist das nicht Kapital, Land?
Ja, aber das ist oftmals noch mal ganz anders, weil Land wird ja nicht produziert, ja.
Ja.
Das ist der Unterschied. Darüber werden wir uns auch ganz zum Schluss der Folge noch mal unterhalten, gesondert, was da eigentlich der Unterschied ist zwischen Land und Kapital. Kapitalswesens, Kapitalgüter ist, dass die eben selber produziert werden, ja. Das spielt jetzt allerdings hier nicht so eine gewaltige Rolle. Also wie gesagt, da steckt Kapital und Arbeit drin. Und dann gibt's noch so einen Catch-all-Term, den man totale Faktorproduktivität nennt. TFP. Darüber wollen wir uns ja auch unterhalten, ja. Und naja, wenn man sich das jetzt betrachtet, dann kann eben die Gesamtproduktion nur aus einer dieser drei Gründe herkommen, ja, oder Faktoren herkommen, nämlich die totale Faktorproduktivität, den Kapitalstock und den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsinput. Und da haben wir auch schon Annahmen gemacht, nämlich über den Kapitalstock, der eben der heutige Kapitalstock wird typischerweise als gegeben angenommen, weil es eben diesen Prozess braucht, um Kapital neu zu installieren und so weiter und so fort. Ja,
ja, der ist also halt da. Ich wache morgens auf und das ist halt da.
Woher das kommt, ist mir erstmal wurscht. Morgen verändern durch Investitionen, aber eben nicht heute. Also mit anderen Worten, wenn man das jetzt so sagen, wenn man sich die Perioden jetzt zusammenstückeln will, der heutige Kapitalstock ist das Produkt oder das Ergebnis gestriger Investitionsentscheidungen. Die sind halt nicht mehr verfügbar. Also in der kurzen Frist wird es nicht das Kapital sein, das den gesamtwirtschaftlichen Output, die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung bestimmt. Und es wird auch nicht unbedingt sozusagen die totale Faktorproduktivität sein, weil die auch in unserem Modell ist die immer gegeben, das ist einfach nur ein Parameter. Wenn man ein bisschen weiter denkt, ist es eben so, das ist ja auch eine Art von Investitionsgut, ja. Also mit anderen Worten, das ist sozusagen die gestrige Investitionen in Forschung und Entwicklung bestimmen letztlich, oder unser Schulsystem bestimmen, oder Erziehungssystem, Ausbildungssystem bestimmen eben heutige totale Faktorproduktivität. Das ist also nichts, was man heute noch sozusagen verfügbar ist oder bestimmt wird. Jedenfalls so kann man sich das ganz gut vorstellen. Und zum Teil ist da natürlich auch Glück dabei, weil halt mal jemand eine Entdeckung und eine Erfindung gemacht hat, ja. Das auch. Also aber aber das ist sozusagen, wie gesagt, dann eher in der Vergangenheit. Dann, also wenn man diese, sagen wir mal, grob holzschnittsartigen Überlegungen anstellt, dann kommt man eben zum Ergebnis, dass der Kern einer kurzfristigen Bestimmung der gesamtwirtschaftlichen Produktions, des gesamtwirtschaftlichen Produktionswertes oder Bruttowertschöpfung, der wird eben durch den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsinput sozusagen bestimmt. Und dann kann man sich wiederum fragen, wie wird eben der gesamtwirtschaftliche Arbeitsinput bestimmt? Und dann kommt man sozusagen jedenfalls in der kurzen Frist, wir machen hier ja noch Konjunkturtheorie, ja, wir werden eben bestimmen und dann kommt man eben auf die Frage des Arbeitsmarktes. Und da muss ich jetzt sagen, das sage ich auch meinen Studenten ganz offen, da werden wir zwar einen einfachen Standardmarkt mit Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot betrachten, also so im Grunde genommen werden wir den so ein bisschen abfällig wie ein Kartoffelmarkt modellieren, was natürlich ein Problem ist, das wissen Ökonomen schon auch, ja. Also wir werden das mit Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebotskurven modellieren. Aber wie gesagt, das ist nicht unproblematisch. Die moderne Vorstellung von einem Arbeitsmarkt ist eigentlich mehr einer von Such- und Matching-Prozessen. Also eher so wie ein Dating-Markt im Grunde.
Ja. Ja?
Und so modellieren Ökonomen übrigens die strukturelle sozusagen Isomorphismen, also Äquivalenzen zwischen so wie Ökonomen modellieren übrigens auch Heiratsmärkte und Datingmärkte. Und da wird oftmals genau das gleiche Instrumentarium verwendet, wie moderne Arbeitsmärkte eben modelliert werden, durch diese Such- und Matching-Prozess. Dass du also nicht weißt, wo jetzt der gute Match für dich ist. Du musst erstmal einen Arbeitgeber suchen, so wie du erstmal einen guten Partner suchst. Mhm. Dann klappt's vielleicht nicht mit dem Match. Dann musst wieder suchen und so weiter und so fort. Also die Mechanismen sind eher so, das wissen wir schon auch. Nur mache ich jetzt hier auch wieder sozusagen aus pädagogischen Gründen, weil ich eben keine Arbeitsmarktvorlesung halte, sondern eine makroökonomische Vorlesung, mache ich zunächst mal diesen Shortcut, weil für viele, sagen wir mal, Fragen, die ich beantworten will mit dem Arbeitsmarkt, ist die, sagen wir mal, sehr rudimentäre neoklassische Vorstellung, dass es da eine Angebots- und eine Nachfragekurve gibt, schon ausreichend. Ja, das ist nicht ich hänge da nicht dran sozusagen. In der Forschung würde ich auch eher andere Arbeitsmärkte bevorzugen, aber sozusagen aus pädagogischen Gründen, weil die Studenten halt mit diesen Marktdiagrammen zunächst mal vertraut sind, ja, will man es da halt nicht übertreiben. Insofern, das ist der Grund, warum wir da auch letztlich einen Standard sogenannten walrasianischen Markt mit Angebot- und Nachfragekurven verwenden. So. Und dann ist es eben so, dass das fällt manchen Nicht-Ökonomen oft schwer. Die terminologische Festlegung ist eben so, dass die Arbeitsnachfrage, das ist das, was von den Firmen kommt, die fragen Arbeit nach. Also nicht so auf Deutsch nennen wir immer, Leute suchen Arbeit oder fragen Arbeitsplätze nach oder möchten gerne einen Arbeitsplatz. Das ist aber nicht die Terminologie. Die Terminologie ist, die Arbeitsnachfrage findet bei den Firmen statt. Die Haushalte bieten Arbeit an, ja. Und zwar zunächst mal in der Form typischerweise von Zeit. Ja, das kann man auch noch natürlich verfeinern. Aber zunächst mal haben die ein Problem, dass sie eben ein bestimmtes Zeitbudget haben, das sie eben als Freizeit verbringen können und am Arbeitsmarkt als Arbeitsangebot anbieten können. Denn die Arbeitsnachfrage, die haben wir im Grunde genommen schon abgehandelt, glaube ich. Ach so, was vielleicht noch wichtig ist, was ist dann oder warum braucht man dann den Arbeitsmarkt? Was man dann eben rausbekommt, ist typischerweise, wie auf jedem Markt, da gibt es einen Preis und eine Menge. Und die Menge ist eben sozusagen der aggregierte Arbeitseinsatz in dieser Ökonomie, der dann wiederum über die gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion die aggregierte Bruttowertschöpfung bestimmt. Ja.
Also wie viele Stunden ist insgesamt gearbeitet worden
von allen zusammen. Das ist letztlich das Ergebnis, okay, ganz genau. Und es gibt einen Preis und der Preis, der da eben bestimmt wird, ist der Reallohn und das ist quasi der Lohn in Gütereinheiten ausgedruckt. Also mit anderen Worten, wie viel Zeug, ja, wie viel Bruttoinlandsprodukt kriegt eben der Arbeitnehmer pro Zeiteinheit, wie auch immer, und pro Arbeitnehmer pro Zeiteinheit, wie auch immer man das dann messen will. Ja, das ist sozusagen das Ergebnis, was da dann rauskommt von so einer Marktbetrachtung. So, jetzt fangen wir mal kurz noch bei der Arbeitsnachfrage an. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Das ist ein relativ einfaches Kalkül. Da gilt eben die alte Regel, dass sozusagen at the margin, sozusagen für die letzte Einheit Arbeit nachgefragt wird, die soll genauso viel produzieren. Mit anderen Worten, das Grenzprodukt der Arbeit soll gleich sein dem Grenzprodukt, dem Reallohn, nämlich das, was der Firma kostet, eben diese letzte Arbeitsstunde von dem letzten Arbeitnehmer nachzufragen. Ja, mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Doch, da gibt's schon auch mehr zu sagen. Es gibt natürlich eine viel dynamische Arbeitsmarkttheorie und so weiter. Ist jetzt aber in unserer, sagen wir mal, Bachelor-Vorlesung hier ist das von, sagen wir mal, zweitrangiger Bedeutung. Was wir hier brauchen, ist eben diese Arbeitsnachfragebedingungen, dass die Arbeitsnachfrage dann optimal ist, wenn du eben diese Marginalbedingungen erfüllt hast. Und was daraus dann folgt, ist eben eine fallende Arbeitsnachfragekurve, also fallend im Reallohn, ja, den mehr Reallohn, die Höhe der Reallohn ist, desto weniger Arbeit wird nachgefragt. Und das ist eine Kurve, die sich verschiebt wiederum. Je höher die totale Faktorproduktivität ist, desto mehr Arbeit wird nachgefragt werden. Also wenn Arbeit besonders Produktivität ist, so alle Faktoren besonders produktiv sind, dann wird eben auch mehr Arbeit nachgefragt. Und dasselbe gilt, das ist eine Annahme, die gilt in der Makroökonomik, bisher hat die schon eigentlich immer gegolten. Es gibt auch Kritiker der Annahme, aber die Annahme ist, dass du, wenn du mit mehr Maschinen, denen mehr Maschinen gibst, dass sie dann auch sozusagen at the margin produktiver sind, ja. Jetzt kann man sagen, okay, wenn du jetzt...
Was sagt denn die Empirie? Also,
das ist genau die Frage. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, als das Auto erfunden wurde, wurden natürlich viele Leute arbeitslos. Aber eben gesamtwirtschaftlich nicht. Weil es ist klar, dass es danach keine Kutscher mehr gab, keine Sattler, vielleicht auch keine Wagner und Wagenbauer und so weiter mehr gab, ja. Aber also die wurden dann halt von der Autoindustrie angestellt, von der Zulieferindustrie, an Tankstellen etc., beim ADAC etc. etc., ja. Und bisher war das immer so, dass es eben immer mehr war im Grunde genommen als weniger. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt kommt Chatbot, ja, und das, also diese Idee, dass neue Kapital, neue Techniken irgendwie Arbeits einsparen. Wie gesagt, partiell gilt das immer. Ob das gesamtwirtschaftlich gilt, ist nochmal eine zweite Frage. Bisher darf man da ein Fragezeichen dahinter stellen. Naja, und dann, wenn du diese Annahmen machst, dann hast du...
Moment, wo steht das Fragezeichen dahinter? Also bisher hat es gesamtwirtschaftlich immer funktioniert, so wie die Theorie gesagt. Okay, alles klar.
So, also dann, wenn man das eben dann so macht, dann hast du eben diese fallende Arbeitsnachfragekurve und die verschiebt sich, wie gesagt, positiv mit höherem TFP und höherem Kapitalstand. So, jetzt schauen wir uns die Arbeitsangebotsseite an. Und die ist tatsächlich auch wieder so ein Auswahlkalkül. Also der Haushalt hat jetzt wieder einen Trade-off, und zwar jetzt mal nur da gibt's jetzt nur eine Periode. Die Tatsache, dass der eigentlich zwei Perioden lebt, werden wir für einen kleinen Augenblick mal ausblenden, ja. Einfach, damit wir uns...
Ihr Ökonom, ihr blendet ziemlich viel immer aus.
Naja, ich kombiniere das ja. Aber ich muss ja den Studenten erstmal diese andere Intuition sozusagen beibringen und dann kann ich die beiden natürlich kombinieren.
Ja, okay.
Das
macht
man natürlich.
Okay.
Das ist schon klar. Und wie immer muss man, so, wenn man so ein Auswahlproblem hat, muss man drei Sachen spezifizieren. Man muss sagen, über welche Güter wird da eigentlich ausgewählt, ja. Und da gibt's eben dann tatsächlich sozusagen Marktkonsum, das ist das eine Gut, heutigen Marktkonsum und heutige Freizeit, ja. Und hinter dem spiegelt sich, naja, da komme ich weiter. Du hast also zwei Güter, also Marktkonsum und Freizeit. Dann hast du Präferenzen über diese Güter, die so die psychologischen und subjektiven Trade-offs für die sozusagen im Kopf oder im Herzen der Konsumenten formalisieren. Und dann hast du eben objektive Bedingungen, ja. Budgetbedingungen typischerweise, hier aber noch eine andere, nämlich eine Zeitbedingung. Weil ja diese Freizeit in Zeiteinheiten gemessen wird, ja, ist es eben so, dass die Arbeitnehmer können im Prinzip, oder die Haushalte, können hier im Prinzip ihre Zeit für genau zwei Aktivitäten sozusagen verbraten. Ja, also die haben eine Zeitobergrenze, die ist biologisch gegeben, die kannst du von mir aus bei 16 Stunden oder auch von mir aus 20 Stunden, wenn du nur 4 Stunden schlafen willst. Egal, wichtig ist, dass sie einfach gegeben ist, ja. Und die können sie aufteilen zwischen zwei Aktivitäten, nämlich Marktarbeit und Freizeit, ja. Auch das ist eine Vereinfachung, weil es gibt einen ganzen familienökonomischen, sagen wir mal, Forschungszweig, der dann noch eine dritte oder eine vierte Zeitverwendung einbauen würde. Sowas wie Produktion zu Hause, ja, also kochen, selber kochen, statt ins Restaurant gehen. Das ist nicht reine Freizeit, ja, oder eigene Kinderbetreuung statt die Kinder in den Kindergarten geben.
Die ganze Care-Arbeit halt, ne?
Genau, ja. Care-Arbeit zum Beispiel. Da brauchst du dann dreiteilige Modelle. Ja, ja. Ich kann mir auch vier- oder fünfteilige Modelle vorstellen, ja. Es gibt auch empirische Arbeiten. In Amerika gibt es sowas wie einen sogenannten Time-Use-Survey, wo die Amerikaner die Befragten dann in so ganz detaillierten Tagebüchern aufschreiben, was sie den lieben langen Tag machen. Das ist fast minütlich genau. Also steht dann genau, wie viel reine Freizeit zu machen, wie viel Arbeitszeit, wie viel sie mit Jobsuche verbringen, wie viel Zeit vom Fernsehen, wie viel Zeit am Computer, im Internet, wie viel für Sex, alles Mögliche. Ja, wird alles dokumentiert. Ja, aber auch hier vereinfachen wir nur, es gibt halt nur Freizeit und Arbeitszeit. So, und dann muss man Annahmen treffen über die Präferenzen. Und wie gesagt, das ist eben diese, und dann gibt's eben diese zwei Beschränkungen, diese Zeitbeschränkung, dass eben die Freizeit plus die Arbeitszeit eben dieser Zahl im Grunde genommen, dieser Gesamtmenge von Zeit, die Individuen zur Verfügung haben, entsprechen muss. Und dann gibt's eben eine Budgetbeschränkung. Und diese Budgetbeschränkung, die sagt eben, dass mein heutiger Konsum letztlich sozusagen meinem Einkommen entsprechen muss. Und der Witz ist jetzt, dass das Einkommen sozusagen aufgespalten worden ist. Und daran siehst du, was der Wert ist, sozusagen immer schrittweise vorzugehen. In dem Zwei-Perioden-Modell, diesem Konsumsparmodell, ja, war die Budgetbeschränkung so, dass das Einkommen einfach vom Himmel kam, ja? Und die Frage war, verfrühstücke ich diese Ressourcen heute oder morgen? Das war da das Problem, ja? Heute, jetzt schauen wir an, jetzt abstrahieren wir von morgen mal kurze Zeit, ja? Und sagen, nö, morgen gibt's gar nicht mehr, es gibt kein Problem mehr, also ich verfrühstücke heute alles. Aber ich darf jetzt zum Teil selber entscheiden, wie viel Einkommen ich habe, nämlich durch meine Arbeitsangebotsentscheidung. Ja, dieses Y ist nicht mehr gegeben. Ich mache das Modell jetzt sozusagen interessanter an einer anderen Stelle. Und in einem zweiten Schritt werde ich die beiden Entscheidungen dann kombinieren natürlich. Ja, wir wollen ja keine schizophrenen Haushalte haben. Darum geht's jetzt. Also wir haben jetzt quasi, was die Arbeitsangebotstheorie angeht, ist jetzt eben, das ist quasi eine Aufspaltung oder eine Erklärung, wo dieses Einkommen in dem ersten Entscheidungskalkül überhaupt herkommt. Ja? Und zum Teil wird es eben entschieden durch die Haushalte, indem sie eben eine Arbeitsangebotsentscheidung machen. Und dann gibt es dann also ein Arbeitseinkommen oder ein Lohneinkommen. Und unter Umständen haben diese Individuen dann aber auch ein Nichtlohneinkommen. Auf Englisch unterscheidet man da zwischen Earned Income und Unearned Income. Hat mit Deserved nichts zu tun, den Unterschied im Englischen ist fein. Es gibt Earned und Deserved, ne?
Ja, aber what we deserve, we never earn.
Genau. Es gibt hier also keine moralische Wertung, sondern es ist ein technischer Begriff. Earned Income, das ist eben das Lohneinkommen, das Arbeitseinkommen, und dann gibt es eben das Unearned Income, das ist so halt, keine Ahnung, Dividenden.
Vermietung, Verpachtung, ja, genau.
Vermietung, Verpachtung können auch Transfereinkommen vom Staat sein. Alles, das eben nicht vom Arbeitsangebot selber abhängt. Ja? So, und dann kann man diese beiden kombinieren und dann hat man dann halt eine Budgetbeschränkung, ja. Die ist für diejenigen, die das dann technisch nachvollziehen wollen zu Hause in irgendwelchen Lehrbüchern, die ist recht komplex, weil das hängt ein bisschen davon ab, ob dieses Nicht-Arbeitseinkommen, ja, ob das positiv oder negativ ist. Ja, also es könnte auch negativ sein, wenn du nur Steuern zu bezahlen hast und kein Dividendeneinkommen, kein Mieteinkommen hast. Ja, dann kann es negativ sein, aber wenn es positiv ist, dann kann es wieder so geknickte Budgetbeschränkungen geben und so. Das liegt, und dieser Knick liegt eben daran, dass du auf gar keinen Fall ja mehr Zeit konsumieren kannst. Also das Maximum an Freizeit, das du konsumieren kannst, ist eben diese 16 Stunden.
Ja.
Ja. Und du kannst nicht dann weiter konsumieren, auch wenn du einen Haufen Geld hast. Auch ein Warren Buffett, mit anderen Worten, kann nur...
Auch Warren Buffett muss 8 Stunden schlafen.
Muss 8 Stunden schlafen. Okay. Ja, oder irgendeine Anzahl. Auch selbst wenn er nie schlafen müsste, auch für ihn hat der Tag nur 24 Stunden. Stimmt. Insofern hast du da dann möglicherweise eine geknickte Budgetmenge. Und das macht's ein bisschen kompliziert, weil du dann so Fallunterscheidungen machen musst, bist du eben in dem Fall mit geknickter Budget gerade und nicht. Und das haben wir heute beschrieben. Aber das ist eine relativ technische Geschichte. Vielleicht was tatsächlich interessant ist, ökonomisch, ist, was macht sozusagen das Sitzen auf diesem Knick oder die Wahl des Knicks als optimalen Punkt, wann passiert das typischerweise, ja? Und das sind nämlich Fälle, die, wo man nicht denkt, dass die zusammengehören. Ja, der erste Fall ist in der Tat dieser Warren Buffett Fall, ja? Also wenn du halt einfach einen Haufen nicht Lohneinkommen hast, nicht Arbeitseinkommen hast, ja, dann kannst du dir es leisten, möglicherweise gar nicht zu arbeiten, eine komplette Zeit als letztlich Freizeit zu konsumieren. Ich glaube, das macht Warren Buffett mehr oder weniger. Der sitzt da in seinem Häuschen da, wo ich glaube ich in Nebraska oder so, keine Ahnung, in den Bergen und ja, und liest halt Zeitungen und dann irgendwann verschiebt er mal Pavillonen durch die Gegend. Ja. Genau. Also das ist so der eine oder so ein klassischer Erbe als Beruf Einkommen. Ja, in Amerika nennt man die Trust Funds Kids zum Beispiel. Ja, also die haben halt so reich geerbt, dass die nie in ihrem Leben arbeiten müssen.
Sind ja? das so viele, dass das tatsächlich eine ökonomisch relevante Größe ist?
Ja, gut, also da können wir jetzt mal, also das zunächst mal kommt das aus dem, das ist eine Möglichkeit, die in diesem Modell abgebildet ist, sagen wir mal so. Ja. Und das hängt natürlich auch immer, sagen wir mal, von deinen Präferenzen ab. Wenn du einfach nicht so, wenn du einfach nicht einen großen Lebensstil führen willst, kannst du ja auch, kannst du, das können auch Leute sein, die, sagen wir mal, früher in Rente gehen, ja, die sagen, ich habe jetzt genug, ich lebe jetzt nicht wie Warren Buffett, aber ich habe jetzt genug, ich gehe jetzt mit 55 in Rente oder so, ja. Oder so der typische Investmentbanker, der dann, also du kannst auch das Modell über Lebenszeit nachdenken, nicht nur sozusagen Periodenzeit. Also insofern ist das Modell relativ flexibel. Also das ist der eine Punkt, ja. Du hast da ein sehr hohes Nicht-Arbeitseinkommen. Auf der anderen Seite kannst du, und das aber natürlich immer in Relation mit zu Präferenzen. Also es kann sein, dass es gibt halt Leute, die mögen ihre Freizeit einfach so und, oder die sagen, die Work-Life-Balance ist so auf der Seite von Freizeit, dass es eigentlich keinen Reallohn gibt, der mich jetzt dazu induzieren würde, von meiner Couch hochzugehen. Ja,
genug Fuck-You-Money, genau.
Genau, genug Fuck-You-Money. Wie gesagt, das geht, das können viele nicht Arme machen, wenn sie keine Transfer, wenn sie nicht im Sozialstaat sitzen. Selbst wenn sie im Sozialstaat sitzen, ist es oft nicht genug, ist klar. Aber es gibt natürlich Leute, denen, ja, wie gesagt, die sagen, meine Freizeitpräferenz ist so hoch, ich habe jetzt genug gearbeitet schon in meinem Leben, ich gehe jetzt früher in Rente oder so. Das sind diese Fälle. Also ich nenne das Lazy Dude Preferences. Du hast einfach Präferenzen, die halt zusammen mit deinem Einkommen, das nicht aus der Arbeit kommt, das ist sozusagen der erste Fall, ja. Der zweite Fall, das ist im Grunde genommen sozioökonomisch fast der entgegengesetzte Fall. Und der ist ein bisschen tragisch und dafür werden Ökonomen dann auch immer als kaltherzig bezeichnet. Es ist aber in gewissem Sinne unvermeidbar. Und zwar dann, wenn du eine Kombination hast von Leuten, die eben tatsächlich Sozialhilfe bekommen, also Transfers vom Staat, ja, deren Reallohn allerdings, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht nicht ganz die Ausbildung haben, weil sie eine Sucht haben, weil sie eine Krankheit haben, wie auch immer, die nicht am Arbeitsmarkt einen Reallohn erwarten können, der sie induzieren würde. Also die überleben einfach, ja, mit dem Transfereinkommen, deren Existenzminimum ist gesichert. Gleichzeitig haben die einen so niedrigen Reallohn am Arbeitsmarkt, dass es für sie einfach optimal ist, sozusagen zu Hause zu bleiben. Wie gesagt, ich verstehe schon. Nicht arbeiten. Ich verstehe schon, dass viele müssen, weil sie zum Beispiel, das ist ein ganz anderer Fall, eine alleinerziehende Mutter, die drei Kinder hat.
Klar, aber.
Anderer ja. Fall. Ja.
Aber es geht um Präferenzen, es geht ja nicht um Zwänge. Also.
Genau, also hier, also das, die Mutter ist hier nicht mit erfasst in dem Modell. Das ist völlig klar. Sondern in dem Fall reden wir über jemand anderen. Und die Ökonomen nennen es die sogenannte Wohlfahrtsfalle oder Welfare Trap oder die Sozialhilfefalle. Und wie gesagt, ich will das nicht moralisch. Konservative und liberale Politiker werden dann sehr schnell moralisch, ja. Das sind faule Leute oder wie auch immer. Nee, als Ökonomen bewerten wir mal Präferenzen sowieso nicht, ja. Aber man muss den Mechanismus verstehen und der ist im Grunde genommen zum gewissen Sinne unvermeidbar. Also man kann versuchen, das sozusagen abzuschwächen, diesen Mechanismus, aber wenn du jemanden, ein menschenwürdiges, wenn wir als Gesellschaft sagen, wir wollen, und das ist, würde ich als Mensch, nicht als Ökonom, aber als Mensch und Staatsbürger sagen, das ist natürlich richtig, dass wir den Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum garantieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir das schon tun in Deutschland oder so oder in Amerika gleich gar nicht. Darum geht's mir nicht. Sondern sagen, wenn wir darüber Einkunft haben, dass Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum zu garantieren durch staatliche Transfers, dann werden wir immer in gewissem Sinne in diesen Mechanismus der Wohlfahrtsfalle gehen. Ja? Weil es oft so sein wird, dass diese Leute auch aufgrund von vielleicht oft Fähigkeiten, die sie nicht haben, ja, einen niedrigen Reallohn bekommen werden am Markt. Deswegen machen wir dann Lohnsubventionen zum Beispiel, um die dann doch in den Markt zu bekommen und solche. Du kannst, wie gesagt, das versuchen auszugleichen, aber ganz kriegst du es halt nie weg. Das ist das Problem, ja. Dieser Mechanismus ist immer irgendwie da und wie gesagt, ich würde aus sozialen Gründen dann tatsächlich sagen, im gewissen Sinne muss man das aushalten dann, ja, auch als Gesellschaft, dass ein paar dann sagen, ja, ich leg mich halt, ich arbeite gar nicht.
Ja, also ja? Die Alternative wäre ja wirklich nicht.
Die Leute verhungern zu lassen oder
Zwangsarbeit einzuführen im Zweifelsfall.
Oder Zwangsarbeit, das wollen das wir alle nicht.
Genau, ja? Genau. Also,
aber der Punkt ist, man muss mal verstehen, dass diesen Trade-off und diesen Mechanismus jetzt mal unabhängig von der moralischen Bewertung, ja. Und so habe ich das den Studenten heute auch gesagt. Das ist immer ein schwieriges Thema. Natürlich, weil man sehr schnell als Ökonom dann als kaltherzig oder tone-deaf, wie man in Amerika sagt, rüberkommt, ja. Aber trotzdem, man muss diesen Mechanismus verstehen, ja. Und das kann das Modell halt auch leisten. Naja, und also wie gesagt, was man dann jetzt hat, ist eben dann ein Modell, wo dann sozusagen optimal die zunächst mal die Konsum- und die Arbeitsnachfrage, die Freizeitnachfrage des Haushaltes bestimmt wird. Dann aber residual sozusagen, wenn man die Freizeitnachfrage bestimmt hat, dann zieht man die eben ab von dem Gesamtzeitbudget und dann kommt man auf die Arbeitsangebotszeit. Das heißt also Modell, letztlich interessiert uns diese Freizeit als Makroökonom nicht so sehr, sondern uns interessiert natürlich hauptsächlich dann das Residual, die Residualzeit und die, weil wir halt nur zwei Verwendungen für diese Zeit haben, die geht dann eben ins Arbeitsangebot an den Markt. Mhm. Vielleicht noch was ganz Interessantes, was aus dem Modell auch rauskommt, ist, dass sozusagen der Reallohn letztlich wie ein relativer Preis zwischen Konsum und Freizeit agiert. Ja, also mit anderen Worten, der Reallohn ist quasi der Preis für Freizeit in Gütereinheiten.
Okay, ja.
Und
ja, so wenn der steigt, opfere ich Freizeit dafür.
Möglicherweise, darüber werden wir uns noch gleich unterhalten. Ja, genau, genau. Und wenn du dann hast, also genauso wie der Realzins, der relative Preis zwischen morgigen Konsum und heutigen Konsum ist, ja, ist der Reallohn eben zwischen der heutige Preis zwischen heutigen Konsum und heutiger Freizeit im Grunde, heutiger Zeit. Und das ist sozusagen diese beiden Preise, diese beiden Trade-offs, die diese Preise regulieren, also mit anderen Worten der Realzins, der den intertemporalen Trade-off zwischen Konsum heute und Konsum morgen reguliert, der Realzins, und der Reallohn, der den intratemporalen, also innerperiodigen Trade-off zwischen so Freizeit und Marktkonsum im Grunde genommen reguliert, das sind im Grunde genommen die zwei makroökonomischen Preise. Als Makroökonom schauen wir immer, deswegen ist es so wichtig, Reallohn und Realzins zu betrachten. Ja, ein Arbeitsmarktökonom, der interessiert sich dann für den Reallohn von Frauen, für den Reallohn von Minorities. Oder ein Industrieökonom, der interessiert sich dann genau für die Preisdifferenzierung im Computermarkt und deutet es auf Wettbewerbsbeschränkungen hin und so. Das ist alles andere Fächer. Ist klar, dass es Millionen viele andere Preise gibt in der Ökonomie. Für Makroökonomen kommt es am Ende von der Vogelperspektive dann genau auf diese zwei Preise, weil es eben diese zwei Key Trade-offs, den intertemporalen zwischen Konsum heute und Konsum morgen und den intratemporalen zwischen Freizeit heute und Konsum heute eben widerspiegelt. So, und das wird übrigens genutzt. Das hat übrigens praktische Auswirkungen. Und zwar also diese Idee, dass der Reallohn der Preis der Zeit ist oder eine Bewertungsmöglichkeit für Zeit, das nutzen wir oder das nutzen Ökonomen und das wird tatsächlich auch so gemacht. Für so Bewertungen der Benefits für öffentliche Infrastrukturprojekte. Also nimm mal an, du willst eine Brücke bauen.
Ja.
Die Kosten für eine Brücke sind, klar, auch da gibt's Fehleinschätzungen, wie wir immer wieder sehen. Aber im Prinzip kannst du da Ingenieure fragen und die sagen dir dann, naja, du brauchst halt so viel Stahlbeton und Stahl und die Arbeiter, die kosten dann so und so viel und dann kannst du das im Prinzip mal ausrechnen, was so eine Brücke kostet. Die Frage ist, was bringt eigentlich so eine Brücke in Geldeinheiten? Weil du würdest es ja gerne in Geldeinheiten oder in Reallohn, was weggenommen, nicht Geld, aber in ökonomischen Einheiten würdest du es ja gerne haben, damit du das vergleichen kannst irgendwie, ob sich das lohnt, ja, oder nicht. Und was da tatsächlich gemacht wird, ganz banal ist, da werden dann tatsächlich, also Commuting Times, also Pendelzeiten.
Ja? Okay, du bist eine halbe Stunde schneller auf der Arbeit, also.
Richtig, okay, und dann wird das wird dann eben ermittelt, das kann man mit Umfragen und das kannst du auch mit Messungen, ja, wird es dann eben von Behörden ermittelt. Und das wird dann mit dem gängigen Reallohn in so einer Gegend dann wo, keine Ahnung, in Leverkusen, berühmte Leverkusener Brücke, ermittelt. Und wie viele da drüber fahren pro Jahr, beziehungsweise über die Lebensdauer dieser Brücke, und dann kannst du das aufaddieren, kommst du halt zu einem Betrag, und das wird oft mit dem Reallohn bewertet dann, ja. Also, das hat ganz praktische Auswirkungen auch für Politikentscheidungen. So. Gut. Jetzt haben wir dieses Modell. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir bauen ja Modelle nie so nur für den Spaß, sondern wir bauen die ja, weil wir Fragen an diese Modelle stellen wollen. Naja, gut. Wie stellt man Fragen an Modelle? Naja, man verändert Parameter. Da kann man dann zum Beispiel fragen, was passiert, wenn zum Beispiel dieses Nicht-Arbeitseinkommen sich erhöht. Und da kommt dann eben raus, dass sowohl die Leute mehr Konsum nachfragen wollen, als auch mehr Freizeit. Mit anderen Worten, sie werden weniger Arbeit anbieten. Also mit anderen Worten, die Voraussage dieses Modells ist, wenn du 10 Millionen Euro im Lotto gewinnst, dass du dann tendenziell weniger arbeiten wirst.
Ja.
Und ich meine, da kann man sich jetzt mal eine...
Ist intuitiv auch durchaus richtig.
Blöd, ja. Genau. Ich frage dann die Studenten auch immer, was sie tun würden. Und die meisten sagen dann schon, dass sie... Also es gibt schon einen Preis, wo sie dann weniger arbeiten würden. Der interessantere Fall und der für makroökonomisch wesentlich interessantere Fall ist natürlich der, wenn sich der Reallohn selber ändert, ja. Und da hast du schon wieder die Intuition gemacht, wenn der Reallohn steigt, dann ändert sich so, dann wird sozusagen Freizeit teurer, ja. Implizit ja. Freizeit wird dann teurer, weil es mich ja dann kostet, was mehr kostet, auf der Couch zu Hause sitzen zu bleiben und Video zu spielen oder Videogames zu spielen, ja.
Ja.
So, das ist erster Effekt. Also da der Effekt würde dafür sprechen, dass du mehr Arbeit anbieten willst.
Ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
Genau, weil es eben auch, und das ist der, wir nennen diesen ersten Effekt, den hatten wir auch schon beim Zins, haben wir uns auch drüber unterhalten, den nennt man den Substitutionseffekt. Das ist sowas wie der reine Preiseffekt, ja. Der reine Preiseffekt gilt aber bei einer Preisänderung in der Wirklichkeit nicht, den kann man nur analytisch sozusagen ermitteln, weil jeder Preiseffekt natürlich auch einen Einkommenseffekt hat. Mit anderen Worten, du bist ja für jede gegebene Arbeitsstunde, die du schon machst, bist du ja auch reicher geworden.
Mhm.
Also du hast ja mehr für jede gegebene Arbeitsstunde, die du, angenommen du änderst mal gar nichts in deinem Verhalten, in deinem Arbeitsangebot und Freizeitverhalten, dann bekommst du ja für jede Arbeitsstunde, die du schon machst, mehr Einkommen. Ja.
Ja.
Das heißt, es gibt auch einen Einkommenseffekt. Und
das heißt, es könnte sogar sein, dass ich auf Arbeit verzichte, also dass ich weniger Arbeit anbiete.
Und was wir sehen, ist es eben so, zumindest bei Männern, also wenn man jetzt in die Details der Arbeitsmarktökonomie eingeht, bei hochverdienenden Männern ist es oft so, dass sie eher weniger arbeiten.
Ah, ja.
Bei Frauen und nicht so viel verdienen, die werden mehr arbeiten. Das kommt auch ein bisschen auf den Zeithorizont an. Ja, reden wir sozusagen über den Konjunkturzyklus oder reden wir sozusagen über Lebenszeitfragen. Das ist dann eher die Lebenszeitfragen. Also wenn Männer wissen, dass sie dauerhaft mehr verdienen und schon also einen höheren Reallohn haben und schon relativ hohen Lohn haben, die werden dann oftmals ihr Arbeitsangebot tendenziell einschränken, ja. Genau. Da haben wir wieder diese Substitutions-Einkommenseffekte. Das ist relativ kompliziert. Das muss man dann wieder grafisch sozusagen auseinanderdividieren. Das mache ich mit den Studenten. Das brauchen wir jetzt alles nicht machen. Was wichtig ist für uns, ist eben, dass wir auch hier wieder sozusagen für die kurze Frist, ja, wo diese Einkommenseffekte nicht so stark sein werden. Einkommenseffekte gibt's halt dann, vor allem dann, wenn du dauerhafte Reallohnveränderungen hast. Wir wollen ja hier untersuchen, sozusagen Reallohnveränderungen, die so über den Konjunkturzyklus schwanken, ja. Also so alle 2-3 Jahre über den Trend. Die Reallohn gehen typischerweise nach oben. Aber das interessiert uns erstmal nicht, sondern eher interessiert uns so die Frage, diese Schwankungen um diesen Trend und was das eben für die Konjunktur bedeutet, ja. Und also da nehmen wir dann, genau wie bei der Sparentscheidung und dem Zins, nehmen wir hier auch an, dass wir diese kurzfristigen Effekte oder auch richtigerweise nehmen wir das an, der Substitutionseffekt dominiert. Mit anderen Worten, deine ursprüngliche Intuition, die gilt. Mit anderen Worten, tendenziell, wenn der Reallohn steigt, werden Leute mehr Arbeit anbieten oder wird die Gesamtökonomie mehr Arbeit anbieten, sodass wir eine steigende Arbeitsangebotskurve bekommen im Regelfall. Es ist allerdings tatsächlich so, natürlich, dass es durchaus sein kann, gerade, und zwar, ich habe den oberen Fall schon beschrieben, für, wie gesagt, Männer, die sehr viel verdienen, typischerweise sind es immer noch Männer, die oft sehr viel verdienen, ja. Es gibt aber auch unten im unteren Segment oftmals in Anführungszeichen perverse Arbeitsangebotskurven, die eben fallend sind und nicht ansteigen. Gerade in so Armutsfallen, ja. Das ist übrigens eine Begründung des Mindestlohns. Also wenn du so arm bist, dass du für eine Senkung des Arbeitslohns, des Reallohns einfach mehr arbeiten musst, um noch einigermaßen auf deinen existenziellen Konsum zu kommen, ja, dann wird der Einkommenseffekt dominieren und dann wirst du auch für niedrigen Reallohn tendenziell eher mehr arbeiten müssen, um sozusagen diese Lohnsenkung im Zweifel, also dann denken wir an so Moonleitner, die dann 2 oder 3 Jobs haben, ja. Gerade im unteren Armutsbereich ist das ein Problem und gerade da willst du eben, weil du dann tatsächlich perverse Dynamiken am Arbeitsmarkt bekommst, du hast dann Arbeitslosigkeit, das tendenziell dazu führt, dass der Reallohn weiter fällt. Die Leute werden immer mehr arbeiten, also immer mehr Arbeitslosigkeit, oder wollen mehr arbeiten, ist immer mehr. Das heißt, das ist genau so ein Grund, warum du Mindestlöhne haben willst. Du willst quasi diese Abwärtsspirale willst du quasi von Anfang an sozusagen in den Hintern kicken, ja. Und das kannst du gut mit Mindestlöhnen machen, ja. Dann kriegst du diese Abwärtsspiralen halt gar nicht. Deswegen, das ist für mich einer der Gründe auch. Es gibt noch andere Gründe, aber das ist einer der wesentlichen Gründe, warum du in bestimmten Segmenten oder vielleicht sogar in gesamtwirtschaftlichen Mindestlohn haben willst, um genau diese Abwärtsspiralen eben, weil da die Marktdynamiken nicht mehr funktionieren, beziehungsweise auch perverse Ergebnisse zeitigen, ja, weil du dann eben nicht keine Tendenz mehr zum vernünftigen Marktgleichgewicht bekommst. Lassen wir das, sagen wir mal, das wäre jetzt eher Arbeitsmarkttheorie, das würde ich hauptsächlich in der Arbeitsmarkttheorie dann lesen. Für die Makroökonomik, sagen wir mal, sozusagen sind wir irgendwie in der Mitte, im Durchschnitt haben wir vernünftige Arbeitsangebotskurven und Arbeitsnachfragekurven. Also du hast eine fallende Arbeitsnachfragekurve, eine ansteigende Arbeitsangebotskurve, wo die sich dann steigen, wird ein gleichgewichtiger Reallohn bestimmt und eine gleichgewichtige Arbeitsmenge. Und diese Arbeitsmenge können wir dann in die Produktionsfunktion reinstecken. Und dann haben wir im Prinzip den gesamtwirtschaftlichen Produktionswert eben bestimmt. Ja, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Wir haben eine aggregierte Nachfragekurve abgeleitet, die war fallend im Zins, ja. Also je höher die Zinsen sind, desto weniger aggregierte Nachfrage. Das war die eine Kurve. Und jetzt wollen wir eben eine Angebotskurve zu dieser Nachfragekurve stellen, ja. Und was wir getan haben, ist, wir haben uns zunächst mal über den Umweg des Arbeitsmarktes, haben wir dann eben den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsinput bestimmt. Und den haben wir dann in eine Produktionsfunktion gesteckt und dann haben wir im Prinzip ein gesamtwirtschaftliches Produktionsniveau. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Wir haben noch folgendes Problem, dass wir diese Entscheidung bisher noch statisch bisher betrachtet haben. Es gab nur eine Periode per Konstruktion. Ja? Mit anderen Worten, der Zins, wir wollen ja eigentlich die Angebotskurve soll ja irgendwie ansteigend sein im Zins. Also mit anderen Worten, wenn der Zins hoch ist, soll mehr angeboten werden oder so. Ja, wir haben eine fallende Nachfragekurve, jetzt wollen wir eine ansteigende Angebotskurve konstruieren. Wir haben ja mit dem Zins noch gar nicht, argumentieren können bisher. Naja, weil wir per Konstruktion ein statisches Problem hatten. Ja, der Zins konnte ja noch gar nicht sozusagen wirken. Es gab ja noch nichts zu sparen. Ja. Um das dann eben abzuschließen, muss man eben Folgendes machen. Man muss jetzt diese beiden Theorien oder diese beiden Entscheidungsprobleme muss man jetzt eben kombinieren, ja. Das ist, und dann hat man eben eine gleichzeitige Auswahl von vier Dingen, nämlich dem heutigen Konsum, dem morgigen Konsum, der heutigen Freizeit und der morgigen Freizeit, ja. Das ist misslich, weil das kannst du nicht mehr grafisch darstellen, da kannst du nicht mehr so schöne Graphen zeichnen, ja, also, weil du eben vierdimensional kann niemand zeichnen, ja, und deswegen haben wir das bisher, das ist übrigens auch ein Grund, warum man das dann im Unterricht immer in diese zweidimensionalen Aspekte erstmal runterbricht, damit man das dann auch schön intuitiv zeichnen kann, ja. Das kannst du alles jetzt nicht mehr machen, ja, weil, wie gesagt, du hast dann eine gleichzeitige Entscheidung über wie, nochmal vier Dinge, heutigen Konsum, morgen Konsum, heutige Freizeit, morgige Freizeit. Und ja, und das kannst du dann nur noch algebraisch, mathematisch eben lösen als Entscheidungskalkül. Was da dann aber rauskommt in der Optimalbedingung ist Folgendes. Es gibt dann sowas quasi wie einen intertemporalen, also alles, was wir bisher gesagt haben, gilt weiter. Es gilt weiterhin diese intertemporale Entscheidung zwischen heutigen und morgigen Konsum. Heute gibt es den intratemporalen Entscheidung zwischen heutigen Konsum und heutiger Freizeit. Es gibt auch morgen dann eine intratemporale Entscheidung zwischen morgigen Konsum und morgigen.
Noch eine Dimension, ja.
Genau. Und dann gibt's aber, und das ist wichtig, die neue Dimension, es ist quasi sozusagen eine Entscheidung zwischen heutiger Freizeit, eine implizite Entscheidung zwischen heutiger Freizeit und morgiger Freizeit, beziehungsweise wenn du es umgekehrt sehen willst, zwischen heutigem Arbeitsangebot und morgigem Arbeitsangebot. Ja. Da muss man auch wieder Entscheidungen, dann Annahmen treffen, ob Substitutions- oder Einkommenseffekte dominieren. Aber wenn auch da gilt, dass in der kurzen Frist hauptsächlich die Substitutionseffekte die dominierenden sein werden, weil die Einkommenseffekte da nicht so groß, gemessen am Lebenseinkommen nicht so groß sein werden, ja. Dann gibt's noch einen zusätzlichen Effekt und der hat mit dem Zins auf das heutige Freizeit- bzw. Arbeitsangebotsverhalten zu tun und der geht wie folgt. Der geht folgendermaßen. Also angenommen, du hast einen hohen Zins, ja, heute. Dann ist eben nicht nur morgiger Konsum billiger, relativ zu heutigem Konsum, sondern auch morgige Freizeit billiger, relativ zu heutiger Freizeit, ja. Und zwar ist genau aus dem gleichen Grund, ja, weil, beziehungsweise gibt noch einen anderen Grund, aber zunächst mal auch, weil, ja, wenn du einen hohen Zins hast, dann kannst du eben sparen, ja, ein gegebenes Einkommen sparen. und dann willst du eben morgen mehr konsumieren davon. Das ist einfach billiger, ja. Jetzt hast du aber noch einen zusätzlichen Effekt, weil du ja dein Einkommen zum Teil wählen kannst durch deine Arbeitsangebotsentscheidung. Das heißt, wenn du einen hohen Zinssatz hast, hast du einen Anreiz heute, ja, viel zu arbeiten, um ein Einkommen zu haben, das du dann sparen kannst, um dann morgen noch weniger und die Party zu machen, was dann bedeutet viel Freizeit und viel Konsum. Ja, das ist so ein bisschen die Idee, wie stark dieser intertemporale Zinseffekt ist, da können wir bestreiten, aber es ist zunächst mal einer, der da ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn das der Fall ist, das bedeutet dann tatsächlich, dass die Angebotskurve, die aggregierte Angebotskurve, und darüber wollten wir hin, auch positiv ist. Weil, was passiert ist eben, du hast heute einen höheren Zins, die Leute werden tendenziell lieber heute weniger Freizeit nachfragen wollen, dadurch mehr Arbeit anbieten. Ja? Und damit wird das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot erhöht, damit der gesamtwirtschaftliche Arbeitsinput in die Produktionsfunktion erhöht und damit eben mehr produziert als Funktion des Zinses. Ja, du hast dann eben eine, ja, du hast in der Tat eine ansteigende gesamtwirtschaftliche Angebotskurve, die im Realzins ansteigt. Und es hat genau mit diesem intertemporalen Arbeitsangebotsmechanismus zu tun, der zu dem intertemporalen Konsummechanismus auf der Nachfrageseite eben dazukommt. Ja, das ist die Theorie, das ist die sozusagen jetzt urneoklassische Theorie, wie man, und die Keynesianische Theorie geht anders, darüber werden wir dann noch reden, aber das ist zunächst mal die neoklassische Theorie, wie man zu einer steigenden Angebotskurve im Realzins kommt. Und ja, dann sind wir eben fertig. Dann haben wir jetzt unser erstes Makromodell. Das werden wir dann in der nächsten Vorlesung werden wir dann sozusagen ausschlachten und mit dem werden wir dann Fragen beantworten. Aber wir haben das dann sozusagen fertig gebaut. Wir haben die Nachfrageseite sehr lang diskutiert. Wir haben heute in einer etwas längeren Sitzung haben wir die Angebotsseite über den Arbeitsmarkt sowohl intratemporal über den Reallohn, aber dann auch intertemporal über den Realzins eben auch diskutiert und haben als Endergebnis eine fallende Nachfragekurve im Zins und eine steigende aggregierte Angebotskurve im Zins, die wir zusammenbringen können. Dann werden simultan damit durch diese beiden Kurven der Realzins bestimmt, die aggregierte Produktion, damit das aggregierte Einkommen und die aggregierten Ausgaben werden dann simultan bestimmt. Und dann können wir zurückgehen in alle anderen Diagramme. Wir wissen dann, was das Ersparnis sein wird. Also der Konsum sein wird, wir wissen, was die Investitionen sein werden, wir wissen, was der Reallohn sein werden, etc., etc. Das ergibt sich dann aus diesem sozusagen diesem letzten Diagramm der fallenden aggregierten Nachfrage und der steigenden aggregierten Angebots.
Also nächste Folge, Fragen ans fertige Modell. Ich bin gespannt, was für Fragen das sind. Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.